und damit mal wieder herzlich willkommen zu Inside the Armor, der Podcast für alle Star Wars Fans und Cosplayer. In dieser Folge steht ein uns sehr geliebt gewonnener Charakter im Mittelpunkt. Es geht heute ausnahmsweise mal nicht um eine klassische Rüstung oder ein Kostüm, sondern wir reden, und ihr wisst es alle, über unseren geliebten kleinen Freund R2-D2. Dazu haben wir Andreas aus Mainz zu Gast im Podcast. Andreas und seine Droiden sind deutschlandweit bekannt und nicht nur das. Durch ihre vielen Charity-Aktionen haben Andreas, sein R2 und seine Katie einen besonderen Platz in den Herzen vieler Menschen. Was erwartet euch in dieser Folge? Zunächst einmal erfahren wir viel Technisches. Wie baut man sich ein Astromech? Welche Dinge gilt es beim Bau zu beachten? Welche Bauweise gibt es? Wie verhält es sich mit all der Technik? Wie transportiert man die piepsenden kleinen Freunde überhaupt? Wie lange dauert es bei einem Event, so ein Ding aufzubauen? Und. Ich habe ihm all die Fragen gestellt, für die man sonst auf den Events gar keine Zeit hat. Doch nicht nur um die Technik soll es heute gehen. Andreas erzählt uns, wie er auf dem Events quasi eins mit seinen Droiden wird und so seine Zeit ähnlich wie wir in Rüstung als Trooping-Zeit empfindet. Wir hören, wie die Menschen auf die Pieps in Astromechs reagieren und welche Emotionen sie auslösen. Apropos Emotionen. Als wir über Katie, das ist der kleine rosa Astromech, sprechen, wird es sehr emotional. Ich persönlich kannte den Hintergrund und die Geschichte hinter den kleinen rosa Astromechs gar nicht. Umso dankbarer bin ich nun, jetzt wo ich sie kenne und vor allem für den wichtigen Charity-Beitrag, den sie leisten. Wir hätten noch Stunden weiterquatschen können und doch mussten wir irgendwann einen Cut machen. Es ist zwar eine der längsten Folgen in der Geschichte des Podcasts geworden und doch haben wir über einige Dinge gar nicht sprechen können. Wie zum Beispiel die German Pink Force e.V. etc. Aber gut, so ist das halt manchmal. So, nun aber los, lasst uns beginnen. Ich bin Markus und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit Andreas und sein Astromex, R2-D2 und Katie.
R2-D2, where are you?
Letztens wurde ich gefragt, wann denn die armen Astromechs einmal den Weg in mein Herz finden. Ich kann euch versichern, liebe Leute, die sind schon längst da. Und ich kann mir vorstellen, vielen von euch geht es genauso. Und damit wir ausschweifend über sie reden können, haben wir heute einen wahren Experten bei uns zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, lieber Andreas.
Hallo Markus, grüß dich.
Ja, willkommen bei Inside the Armor, Andreas. Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich ehrlich bin, und ein bisschen... Ja, es ist ein komplett neues Feld, über was wir heute sprechen wollen für mich. Normalerweise reden wir ja über Cosplay, aber heute haben wir mal gesagt, wir reden über deine Astromechs. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich auch erstmal. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein kann. Freut mich wirklich sehr, denn die Astromechs gehen immer so ein bisschen unter, obwohl sie doch, denke ich mir, auch einen ordentlichen Anteil irgendwo an Star Wars haben. Und vielleicht wirst du dich wundern, so groß ist der Unterschied zum Cosplay gar nicht.
Ja, ich bin gespannt. Also du hast ja in unserem Vorgespräch da schon ein bisschen was erwähnt. Ich hatte hier und da schon Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin sehr gespannt, was du heute berichten wirst. Wir haben es ja im Intro gerade auch schon gehört. Du bist stolzer Besitzer und sogar Erbauer zweier Astromechs. Ich weiß nicht, kann man sogar Besitzer oder Papa sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht. Manche sagen auch Servant quasi. Also die Diener, ja, der Astromechs.
Aber um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, liebe Leute, warum reden wir heute über den Bau von Astromechs? Wie gesagt, normalerweise sprechen wir über Cosplays, über Kostüme, über Rüstungen. Du, lieber Andreas, du bist ja sehr bekannt für deine Astromechs. Du bist auf vielen Events unterwegs und die Astromechs bzw. deine R2-Einheiten sind nicht nur sehr charmante Sidekicks, sondern genau wie du gesagt hast, auch im Star Wars Universum einfach sehr charmante Charaktere. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, das macht unbedingt Sinn. Und es gibt total viel Spannendes zu berichten. Also machen wir das heute mal, dass wir auch über Astromechs sprechen. Und bevor wir das tun, lieber Andreas, stell dich uns doch mal vor.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Lukas. Ich bin Baujahr 69, also auch eine der etwas älteren mittlerweile schon, das heißt Ü50. Und hatte natürlich das Vergnügen, mit Star Wars quasi aufzuwachsen. Ich da eigentlich auch sagen muss, das hat meine frühe Kindheit eigentlich schon sehr geprägt, wobei die natürlich anders ausgesehen hat, als die Kindheit heute so aussieht, mit den Möglichkeiten und den Zugriffen auf das Web, auf jede Art von Medium quasi, um sich ja in so einem Bereich zu tummeln, sich etwas anzuhören, anzusehen oder sonst irgendetwas. Das gab es ja quasi damals alles nicht, wie das gestartet ist, 77, 78, gesagt, da war ich 7, 8 Jahre und da war es im Prinzip auch klar, zumindest bei meinen Eltern, weil die damit gar nichts am Hut haben. Ja, die waren da überhaupt gar nicht in Richtung Science Fiction oder ähnlichem unterwegs, sodass ich quasi filmtechnisch da auch gar nicht ins Kino kam in dem Alter.
Ja, okay, das heißt, wann hast du das erste Mal Star Wars dann gucken können?
Also das muss angefangen haben, wobei ich mich da wirklich irgendwo, ich habe mich in Vorbereitung jetzt auch auf das Gespräch heute wirklich überall rumgedreht, in meinem Gedächtnis gekramt und ähnlichem. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss es wirklich sagen. Also dieses Typische, was ganz viele berichten, sie saßen im Kino und haben dieses Raumschiff da gesehen und waren geplättet. Ja, natürlich weiß ich, weil ich habe den Film ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie oft gesehen. Ja, gar nicht die Frage, aber wann wirklich so dieses erste Mal war und wie genau dieses Gefühl dabei war, da muss ich wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr.
Mhm. Ja, ist aber auch gar nicht schlimm, weil ist vollkommen normal oder vollkommen nachvollziehbar. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ich kann es auch auf den Tag genau bei mir auch gar nicht mehr sagen. Ich kann mich nur an einen Moment erinnern. Da war ich bei meinem Cousin, damals in Schwedt. Die wohnen da alle mittlerweile alle gar nicht mehr, aber in Schwedt. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Es muss irgendwie 8, 9, 10 oder so gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas 88, 89, ich habe keine Ahnung. Und da haben wir Episode 6 gesehen. Also die Rückkehr der Jedi-Ritter mit der Schlacht auf Endor. Und da habe ich geweint als kleiner Junge, als der eine Ewok auf dem Boden liegen geblieben ist. Das weiß ich noch.
Ja, daran kann ich mich noch traumatisch.
Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Aber so richtig an vieles weitere ist bei mir auch schwierig.
Ja. Also ganz was wir damals gehabt haben, das war quasi als einziges Medium mehr oder weniger, das waren entweder Kassetten oder Schallplatten. Und es gab quasi als Schallplatte die komplette Tonspur von der Episode 4.
Ach, wie toll.
Also quasi, stell dir vor, also die ganz normale Tonspur und dann lass alles weg, wo nicht gesprochen wird. Ja, und dann kriegst du das quasi so ungefähr auf eine Langspielplatte damals drauf. Und das habe ich mir angehört, ich weiß nicht wie oft, gefühlte 1000 Male. Also ich kann heute quasi, wenn der Film noch läuft, kann ich das nachsprechen, so ungefähr. Weißt du, wie wenn du irgendwann mal ein Gedicht auswendig gelernt hast oder sowas, es ist irgendwo im Hirn verankert. Also diese Texte, diese Dialoge, ich habe mir die angehört. Also das
hat sich eingebrannt, wie ein Hörspiel.
Ja, das wirkliche Spielen eigentlich nachher, ja, das war ja dann eigentlich so dieses, das, was du als Kind halt eben in dem Alter machst, war das Größte natürlich diese Kennerfiguren, die es gab. Und ich komme ja aus der Nähe von Mainz, so 15 Kilometer vor den Toren von Mainz im schönen Rheinhessenland, aus einem kleinen Ort. Da war das Allergrößte, sich quasi in den Bus in die große Stadt zu setzen. 5,95 Mark, das weiß ich heute noch, quasi zu sparen, das ging über Wochen, um sich dann in dem quasi einzigen Geschenke- oder Kinderladen, so heißt der übrigens auch, dann so eine Figur zu kaufen. Ja, also hier mal Luke, da mal Darth Vader, ja, da mal Yoda und das waren die absoluten Schätze, ja, die man da gehabt hat, weil viel mehr war nicht drin und in der Tat habe ich die meisten dieser Figuren heute noch.
Siehst du mal.
Davon.
Wie toll. Ne? Ja. Was emotionale Anker auch, ne? Also auch Anker in die Kindheit. Großartig.
Ja, dann war ganz viel.
Ich würde mal interessieren, ob das heute immer noch so ist. Oder ob viele Kinder heute einfach mit Geschenken so zugeschüttet werden, dass sie gar nicht mehr diese emotionalen Anker in die Kindheit haben. Würde mich echt mal interessieren.
Ja, ich vermute fast, dass es nicht so ist, wobei die Kinder ja dafür gar nichts können, weil sie halt eben so
richtig
zugeschmissen werden. Zu viel haben, ja, und das Einzelne schon gar nicht mehr würdigen können, beziehungsweise das, was mir oft fehlt, ist die Sehnsucht nach etwas. Weil wenn ein Kind heute einen Wunsch hat, dann hat es den kaum gedacht und hat es schon.
Ja,
dass, ich weiß ja, wir hatten früher, das Einzige, wo du irgendwas nachgucken konntest nach Spielzeug, das waren oft so diese Otto-Kataloge oder sowas, ne? Diese fetten Schmöker.
Ja.
Ja, und ganz hinten waren irgendwo so ein paar Seiten Spielzeug, ja, das war unsere Bibel damals.
Absolut,
wenn so ein Ding neu kam, dann hast du geschmachtet nach irgendeinem Spielzeug, was da drin war, ja, und erst recht, wie es dann halt eben so diese großen Kenner-Raumschiffe, ja, also so ein Millennium Falcon oder was ähnliches, das war unerreichbar. Also in meinem ganzen Kumpelskreis damals war einer, der diese Raumschiffe bekommen hat, war natürlich klasse, ja, weil dann sind wir alle zu ihm und haben dann damit gespielt.
Stark.
Mit dem Ganzen. Aber es war nicht so, dass jeder alles gehabt hat, ja, sondern wenn einer Glück gehabt hat, hat er vielleicht mal einen X-Wing gehabt, ja, und einen T-Fighter, ja, und so hat man sich dann halt eben getroffen und hat draußen gespielt.
Ne, ja, ist schon schön. Ne? Ich merke schon, wir driften voll in die Vergangenheit ab.
Ja, so war das.
und schwelgen in alten Erinnerungen, um Gottes Willen. Jetzt die ganzen jungen Zuhörerinnen und Zuhörer denken jetzt, oh Gott, alte Leute unter sich.
So ist das, ganz genau. Nee, heute sieht es ein bisschen anders aus. Ja, genau.
Aber wir wollen ja eigentlich über was ganz anderes sprechen. Nämlich über deine Astromex, die... Ja, jetzt ist es natürlich schwierig, weil jetzt müssen wir wahrscheinlich zeitlich einen großen Sprung machen, oder? Bis es dann dahin ging, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mir jetzt mal ein Astromech bauen. Wie kann denn das? Oder nimm uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise.
Das war ein tierischer Zufall, muss ich auch sagen. Also ich hatte ja diese Star Wars Verbindung, wie gesagt, ja schon seit dieser frühen Kindheit, ne? Mhm. Und habe dann eigentlich lange Zeit halt eben so diese Verbindung zu Star Wars verloren. War ja auch so diese tote Zeit, ne, bis eigentlich so 99. Sag mal, wie dann halt eben die Episode 1 dann mal wieder ins Kino kam, ja, und dann die Leute wieder sagen so, oh ja, Star Wars, klar, da war doch was, ne? Und dann ist dieser Hype wieder losgegangen. Damals war so diese Zeit, in dem ich mir quasi alles, was ich also in der Kindheit nicht gehabt habe, ne, also so diese Sammlung wieder angefangen habe, von diesen alten Kennersachen, mir mal aufzubauen und dann zu sagen, dann, das war auch so die Grundzeit von eBay und sowas ähnliches, wo man dann überhaupt mal eine Plattform gehabt hat, um da dran zu kommen, ne, an diese Sachen. Mhm. Und da ist diese Begeisterung erstmal wieder so, ja, da gewesen, dass ich sage, die war dann wieder stetig präsent eigentlich, ne, wie dann die einzelnen Filme wieder in die Kinos kamen und.
Das heißt, wie alt warst du da? Um das ein bisschen einzuordnen?
Da war ich dann 30 quasi so okay. In dem Kante rum. Das heißt also, meine Tochter ist 98 geboren, ja, und das war also so die Zeit, ja, dem das erste Kind dann quasi da war, ja, und man dann ja geguckt hat, was man dann quasi so auch als Eltern immer noch mal so ein bisschen für sich macht, ne, so dieses was macht einem selbst so ein bisschen happy und glücklich,
ah, okay.
Neben dem eigentlichen Elterndasein. Mhm. Ja, da war das so diese Star Wars Sachen letztendlich, ja, wo ich gesagt habe, Mensch, da habe ich als Kind immer danach gedarbt, ja, und dann versucht halt eben da auch zu sammeln, auch schon damals, also verschiedene R2s zu bekommen, quasi, die es dann gab. Ja, und dann hatte ich mir so ein bisschen Sammlung eigentlich aufgebaut. Ja, aber nur, das ist nur so die Basis davon eigentlich. Dann war eigentlich, ja, gesagt, diese Sammelei von dem Spielzeug, das war dann okay. Und dann müssen wir wieder einen zeitlich ganz, ganz großen Sprung machen, eigentlich, ins Jahr Ende 2014, 15. Also dann Anfang 2015. Das war eigentlich so der Part, in dem diese R2-Baureihe eigentlich angefangen hat. Und ja, das begründete sich eigentlich damit, dass meine Tochter damals in einer Showtanzgruppe war für Fasnacht, also Fasching. Ne? Was,
ist ja bei euch in Mainz ein ganz großes Ding.
Ne? Genau, Mainz ist der Part und die sind ja, diese ganzen Tanzgruppen sind eigentlich immer auf der Suche nach einem Motto, was sie quasi haben, um das sich der Tanz dreht. Das kann ja alles sein. Das können Tiere sein, das kann also wirklich ein bestimmtes Motto wie Gangster oder Polizei oder irgendwas sein, ne, was ja dann tänzerisch umgesetzt werden sollte. Und ich dachte mir damals in meinem jugendlichen Leichtsinn so, ja, Star Wars wäre doch ein tolles Motto, was man irgendwie umsetzen könnte. Und ich hatte in meinem Geist schon so, ja, tanzende Sturmtruppen, gibt's ja auch so ein tolles Video von. Ja, aber gleichzeitig halt eben daher, dass man sich so Tanzbattle mit Jedi liefert über, ja, weiß ich nicht, so unterm Lichtschwert durchtanzen oder was auch immer. Ja, also die wildesten Gedanken, was man so alles auf der Bühne umsetzen könnte. Und als Krönung des Ganzen quasi, dass tatsächlich also so ein ferngesteuerter R2 mit auf der Bühne wäre und da auch noch seine Kreise dreht. Irgendwie bei dem Ganzen. Ja, ich hat das dann mal bei den Mädels mal angesprochen. Die waren damals, ich kann gucken, die waren damals so 15, 16, ja, dem Bereich und die guckten mich an und drehten sich rum und das war's mit dem Thema.
Also semi-begeistert.
Ja, keinerlei, gar kein Interesse, ja, wo ich dann auch gedacht habe, ja, typisch Mädchen, ne, also mit Star Wars überhaupt nichts am Hut, dessen bin ich doch tatsächlich dann jetzt eines Besseren belehrt worden. Wenn man sich das jetzt so anguckt, wie viel junge Mädels noch eigentlich was sehr viel mit Star Wars am Hut haben, ja, das erstaunt mich eigentlich immer wieder. Ja, aber das war die Initialzündung eigentlich so. Diese Vorstellung eines ferngesteuerten Astromechs eigentlich, der da auf der Bühne seine Runden drehen könnte. Und das hat sich im Hirn festgefressen gehabt. Und habe eigentlich von meinem Background her stamme ich eigentlich aus einer Familie. Mein Vater und mein Bruder, die haben schon immer Modellbau gemacht. Und das heißt also wirklich ein Modellbau, nichts gekauft oder sowas, sondern alles letztendlich ja von der Pike auf gebaut. Das in allen möglichen Bereichen, aber meistens im Flugbereich, das heißt Flugzeuge in allen Arten. Ja, ich als Kleiner war da quasi immer mit bei, habe da so nebendran gestanden und habe das ein oder andere ferngesteuerte Auto dann auch mal gehabt und später dann auch mal ein Schiff und sowas. Die Flugzeuge, die haben mich erst später dann eigentlich auch gereizt und ja, so in dieser Zeit, also 2014, 2015 ähnlichem, da war ich also auch noch ganz schwer dabei eigentlich so im Flugmodellbau. Das heißt auch eigene Modelle bauen und fliegen lassen halt eben, ja, das hat auch viel Spaß gemacht, ja, und irgendwann sucht man dann mal eine andere Herausforderung, was man dann halt noch so bauen kann.
Verstehe. Das heißt, aus dem Modellbau heraus hattest du dann aber schon die Skills und auch das Vorstellungsvermögen, was man alles tatsächlich bauen kann und wie man es bauen kann, weil den Modellbau, den du jetzt meinst, ist ja schon ein hochwertiger Modellbau. Das hat ja da nichts mehr mit diesen kleinen Revell-Dingern zu tun, die man sich einfach irgendwo in den Schrank stellt, sondern das ist ja, funktionaler Modellbau.
Genau. Und sehr praktisch war halt, dass in dieser Zeit der Elektroantrieb halt sehr viel an Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, da Technik entwickelt worden ist über die Lipo-Akkus, über halt eben andere Motoren letztendlich, ja, die einen ganz anderen Wirkungsgrad haben. Das war alles eine Technik, die da quasi sehr stark entwickelt worden ist, immer günstiger geworden ist und dann halt eben zu der Verbrennerfliegerei, wie es mein Bruder halt eben teilweise noch gemacht hat, ne, mit den stinkenden Zweitaktdingern. Das war also eine ganz andere Welt letztendlich und auch etwas, was für mich viel besser umsetzbar war. Also insofern war dieser Part der Elektronik, der Steuerung und Ähnlichem, das ist alles so etwas, was dann halt eben klar war. Das heißt, jetzt ging es eigentlich nur noch darum, wie kann man sowas bauen?
Genau, das Erlernte oder das, was du, die Skills, die du hast, quasi in ein anderes Projekt hinein zu routen.
Ganz genau. Fliegt nicht, sondern
piepst. Ja, genau. Rollt und piepst, süß. Finde ich aber spannend, weil genau vielen von uns fehlt ja dieser Skill, also dieser Modellbauskill. Und das macht vielleicht auch die Exklusivität von deinem R2 oder generell von den Astromechs so aus, weil sich wahrscheinlich wenig Modellbauer auch in diesen Bereich Star Wars engagieren, sondern genau wie du sagst, eher klassisch bei Schiffen, Booten, LKWs, Flugzeugen, was auch immer bleiben.
Wenn man sich die Artupel-Szene anguckt, dann ist das doch sehr häufig eigentlich so der gleiche Background. Also es sind auch viele Leute, die sich halt eben schon im Modellbau irgendwo bewegt haben und dann auch sagen, ja, mal sowas zu bauen, ja, wäre doch auch klasse. Aber ich habe ja vom Kontakt her mit den Artupel-Bildern, die es in Deutschland gibt, ja, sieht man immer wieder, kommen ganz viele halt eben aus dieser Modellbauecke, ja klar, weil natürlich letztendlich diese Hemmschwelle viel geringer ist, ja, dass man da sagt, weil das merke ich oft schwer angesprochen, so auf Events, dann so dieses, oh Gott, ja, das könnte ich nie oder das ähnliche. Nee, ist Quatsch, man muss sich nur mal mit beschäftigen letztendlich, ja, und lernen kann man alles Mögliche, ja, das ist halt die Sache. Aber es ist halt etwas Langwieriges und da unterscheidet sich es eigentlich auch kaum von irgendeinem Rüstungsbau, der sehr aufwendig ist, wenn ich Folgen von dir gehört habe, in denen letztendlich auch Rüstungen ein Jahr lang gebaut worden sind oder ähnlichem. Da reden wir ja von diesen Zeiträumen quasi, in dem auch halt eben so ein R2 entsteht.
Bevor wir über das Technische sprechen und wie man sich so ein R2 oder ein Astromech baut, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Lass uns nochmal kurz auf R2 als Charakter eingehen. Das finde ich nämlich mega spannend.
Ja, gerne. Er ist ein ganz, ganz zentraler Charakter.
Total, ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch der einzige Charakter, ich glaube sogar auch mit C3PO, der in allen Filmen vorgekommen ist, oder?
Also er ist, außer Solo. Ja, Solo ist der einzige Film, den diese Hauptprotagonisten eigentlich jetzt außer logischerweise Han und Chewie und Lando und sowas, also quasi nicht auftauchen, weil er so wirklich für sich alleine steht. Aber R2 ist jetzt offiziell eigentlich derjenige, also ich glaube ja, Mandalorian dürften jetzt alle geguckt haben, also ich hoffe, dass wir da keine Spoiler mehr machen.
Letztendlich. Nee, ich denke nicht. Wenn, dann jetzt kurz ausmachen.
Ja, weil letzten Endes, genau, also wer es noch nicht geguckt hat, jetzt ausmachen. Dadurch, dass R2 auch da auftaucht, quasi, ist er, soweit ich weiß, also da mögen mich auch manche berichtigen oder sowas, also quasi der Charakter, der in den meisten Star Wars Formaten auftaucht. Ja, er ist überall mit dabei. Er ist in Rebels, er ist in Clone Wars, er ist in jedem Film mit und jetzt auch halt eben Serie, taucht er auf und er hat noch viele, viele andere zentrale Eigenschaften eigentlich. Er ist auch der allererste Charakter, der auf der Leinwand zu sehen ist.
Echt?
Ja. Wenn du die vorstellst quasi, Episode 4 startet, ne, war der erste Film, ja, und du siehst als allererstes die Tante vor, da fliegen, ja, Sternzerstörer hinterher. Und dann kommt der erste Schnitt und das allererste, was du siehst, ist R2 im Vordergrund, C3PO im Hintergrund.
Did you hear that? They shut down the main reactor. We'll be destroyed for sure. This is madness.
Stimmt.
Ja, das ist krass. Das allererste Bild quasi, was man hat, das, was der Zuschauer zum ersten Mal gesehen hat, ist diese Droiden, die da, ja, der eine spricht und läuft da, der andere halt eben, da sind so zwei, ich glaube, da konnten die Leute ja erstmal gar nichts mit anfangen.
Ja, was ist das?
War ja das Faszinierende, ja, dass da direkt, ja, also neben diesen erschlagenden Raumschiffen, ja, die da sind, dann auch sowas kommt, ja, dann der direkte Schnitt nicht auf Menschen oder sowas, sondern auf so zwei Charaktere. Und ja, das ist ein ganz zentraler Punkt eigentlich, denke ich, dass er da so der erste ist, ja, der da überhaupt zu sehen ist.
Ja, genau. Und was mir auch immer wieder auffällt, was ich absolut beeindruckend finde, gerade bei R2, bei C3PO auch, aber bei R2 noch mehr, wie man es schafft, ohne Mimik, ohne Gestik, also mit klassischer Mimik meine ich jetzt eine Mimik eines Gesichtes, Emotionen so zu kreieren, dass es bei uns auch Empathie auslöst, also bei uns als Zuschauerinnen oder Zuschauer, ne? Dass wir es schaffen, uns emotional mit so einer Maschine wie R2 zu verbinden und dann auch ihn zu mögen. Das finde ich total heftig.
Ja, das ist wahr, ja. Das ist eine Kunst eigentlich, die Ben Burtt hieß er, glaube ich, ja, letztendlich mit einem Synthesizer damals geschafft hat, diese Piepstöne zu machen und hat ja dann teilweise auch so ein bisschen seine eigene Stimme quasi entfremdet mit dem Synthesizer, ne? Also dieses typische Heulen, ne? Wenn er was von sich gibt, ne? Wenn er irgendwie leidet. Das ist tatsächlich so ein Mix eigentlich aus Technik, ne? Diesen Piepstönen eigentlich und tatsächlich eine realen Stimme, die dem Ganzen auch ein bisschen Charakter verleiht. Und das ist eigentlich auch genau das, was mir fast jedes Mal eigentlich wieder so ein Kribbeln, so kleine Gänsehaut über den Arm jagt. Das R2 fängt an zu leben, in der Tat in dem Moment, wo man ihn anmacht und die ersten Töne kommen.
Aber ist das nicht außergewöhnlich? Ich finde das außergewöhnlich aus vielerlei Hinsicht. Ich sag dir auch warum. Zum einen, weil ich es immer noch, oder wenn du jetzt in aktuelle Dokumentationen oder Reportagen über Robotik reinschaust, ist die große Herausforderung ja für die ganzen Roboterhersteller, diese Empathie zu Menschen herzustellen. So, und da wird dann mit irgendwelchen LCD oder irgendwelchen Screens gearbeitet, wo Augen drin sind, die Augen sich bewegen, wie auch immer, damit die irgendwie Empathie aufbauen oder auch ja eine persönliche Bindung zu Menschen aufbauen können. So, das heißt, noch heute ist es eine Schwierigkeit in der Robotik, solche ja menschlichen Bewegungen oder beziehungsweise menschliche Empathie aufzubauen. Yeah. Aber damals, als Star Wars in die Kinos gekommen ist, mit den ersten klassischen Filmen, dass man es damals schon geschafft hat. Und zwar nicht mit den Möglichkeiten, die man heute hat, sondern wirklich genau wie du sagst, nur mit Piepsen, Kopf drehen und leuchten. Das finde ich ganz beeindruckend. Also da sieht man mal wieder, wie die Modellbauer damals, beziehungsweise auch George Lucas, was für Künstler und was für Visionäre sie waren, dass sie sowas geschafft haben.
Ja, das ist wahr. Ich war einmal in Darmstadt bei den Space Days. Das muss so 2016, 2017 oder sowas gewesen sein. Das ist ja so eine Modellbauausstellung und da saß eine junge Dame neben mir, die damals Studentin war und hat so Manga-Figuren angemalt, quasi ein ähnliches dort ausgestellt. Und die beschäftigte sich mit dem Studium eigentlich genau mit diesem Thema. Also das, wie bekommt man eigentlich diese Empathien hin oder den dass Roboter oder etwas Ähnliches dann halt eben vom Menschen besser akzeptiert werden. Und die war vollkommen fasziniert, wie sie gesehen hat, wie die Menschen eigentlich auf den R2 reagieren, ja, wie sie ihn als eigenständige Persönlichkeit wahrnehmen und auch alles andere vergessen. Also nicht so dieses ganz typische, das ist jetzt nur eine Maschine oder was Ähnliches, sondern so ja als Charakter wahrnehmen. Und das hatte sie damals schon erstaunt gehabt. Mich erstaunt das auch jedes Mal wieder, ja, dass das so ist. Aber man sieht es ja letztendlich auch an seinem Nachfolger quasi, seinem BB-8, der halt eben in der Lage ist, durch die Kopfneigungen und Drehungen und Ähnlichem hier noch mehr quasi an Emotionen durch Bewegungen und Ähnlichem nochmal zu kreieren, dass das noch eine Nummer heftiger geht. Ja, also schafft es schon, ja, aber bei ihm funktioniert sogar noch besser. Ja.
Wie war deine erste Reaktion damals, als BB-8 über die Kinoleinwand gerollert ist?
Grandios. Also ich fand ihn wirklich grandios. Von der Machart her, klar, man als Modellbauer geht dann sofort das Hirn los, wie baut man sowas? Wie funktioniert sowas? Wobei man ja sagen muss, die Auftritte im Film waren ja noch nicht der ferngesteuerte, sondern der wurde ja noch geschoben mit so einem Schubkarren hinten dran, ja, der so grün lackiert war, ja, was dann nachher wieder ausgeblendet werden konnte und ähnlichem, ja, der war ja nicht ferngesteuert, ja, sondern da sind Leute tatsächlich dann halt eben mit hinterhergerannt, ja, und haben den geschoben und gemacht und getan.
Wie war das bei R2, ersten Film?
Der wurde erst später gebaut.
Der war auch nicht ferngesteuert, oder? Da war doch ein Schauspieler drin, oder? Habe ich das falsch
in Erinnerung? Das kommt ganz auf die Szene an. Das
muss man
sagen. Ja, denn klar, Kenny Baker war da drin. Ne? Also 1,11 Meter groß, der Kerl ist ja leider 2016 gestorben.
Ein kleiner, großer Riese.
Jetzt in den Sequels ist Jimmy Bee, heißt er. Dementsprechend der hier die gleiche Rolle wahrnimmt, denn es ging darum, es gab, ich glaube, 12 verschiedene R2-D2-Modelle, die schon für die Episode 4 an sich irgendwo da waren. Und das heißt, in jeder einzelnen Szene, es ist egal, was er macht, ob er jetzt tatsächlich auf drei Beinen da steht und irgendwo rollt. Das sind in der Tat Teile, die damals auch schon ferngesteuert gemacht wurden. Ja, also letztendlich auch in der sehr rudimentären Möglichkeiten letztendlich, die damals von der Fernsteuertechnik da waren. Aber es ging ja darum, insbesondere halt eben auch diese Emotionen auszudrücken. Und das ist ja das, wenn er eigentlich auf zwei Beinen steht und dieses Zappeln macht. Also dieses von links auf rechts, das geht nicht ferngesteuert quasi. Sondern das war genau die Aufgabe von Kenny Baker damals im R2, der da breitbeinig drin gestanden hat. Ja, und
ach, krass.
Ja, mit seinen Füßen in den Füßen vom R2. Ja, und man sieht das auch immer ganz, ganz nett. Also wenn er drin steckt, weil da laufen so vom unteren Body, also der hat unten so ein Röckchen, Skirt, nennt er sich auch quasi, ja, der R2, und von dort laufen dicke Rohre, ja, in die Füße rein, so graue Rohre. Wenn man drauf achtet, sieht man sie. Ja, und da steckten halt die Beine drin. Ne? Und also er hat mit den Füßen in den Füßen vom R2 breitbeinig da drin gestanden quasi und hat dann durch diese Wackelbewegungen, ja, ihn dementsprechend zum Wackeln gebracht. Und,
witzig.
Das man halt sieht, ne? Also da ist nicht, weiß ich nicht, irgendein Brett unten drunter, ja, dass da einer wackelt oder sonst irgendetwas, sondern das ist halt eben Kenny Baker, der da drin sitzt, ja, und wackelt. Ja.
Stark.
Und es gab für jede einzelne Szene quasi wieder irgendwo einen anderen R2 und man, das ist das Schlimme eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ähnlich wie wenn du dir ein neues Auto kaufst. Ja. Auf einmal siehst du genau das Auto, für das du dich interessierst, überall rumfahren. Ne?
Ja, genau. Und dann gerade mit dem großen technischen Hintergrund, ne, wenn du weißt, auch wie so ein Astromech von innen aufgebaut ist oder wie du ihn aufgebaut hast oder wie andere ihn aufbauen, dann denkst du natürlich wahrscheinlich jedes Mal auch an das Innenleben und wie wurde das jetzt technisch umgesetzt, wie wurde jedes jetzt technisch gemacht und so weiter.
Ja, schlimmer, dir fällt auf, dass er in jeder Szene anders aussieht.
Ach, oh Gott.
Ja, okay. Er ist wirklich, also der allein die Platten am Dome zum Beispiel, die sind teilweise unterschiedlich lackiert. Die Holoprojektoren haben unterschiedliche Farben. Das Krasseste ist ja eigentlich in dem Bereich, wenn man ihn von hinten sieht, er hat ja so drei längliche Paneele auf dem Rücken. Und in dem Moment, wo er bei den Javas quasi gefangen genommen wird, ja, oder da betäubt wird, ist eines der Paneele ist Silber.
Mhm, okay.
Sonst nicht. Ja, also.
Hey, gut, es hat bestimmt Java Silber angemalt, weil er Lust drauf hat.
Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Versionen und man nimmt ihn einfach immer nur als den Charakter wahr, der er ist. Ja, genau. Macht sich dann die Gedanken drum und wenn man sich halt mal mit diesen Details beschäftigt, und dann sieht man, dass er fast wirklich in jeder Szene irgendwie anders aussieht. Ja, weil es halt ganz viele verschiedene gab, die verschiedene Funktion gehabt haben, ne? Auch so dieses Ausklappen von zwei auf drei Beinen oder sowas. Ja, das war einfach nur eine Bewegung, die konnte einer. Und nicht so wie heute, dass tatsächlich welche gebaut werden, die halt eben diesen Wechsel von zwei Beinen auf drei Beinen und wieder zurück quasi ferngesteuert können.
Ja, verstehe. Lindert das, was du gerade beschrieben hast, deine Freude an Star Wars oder deine Freude daran, R2 auf der Leinwand zu sehen? Oder kommt eine zusätzliche Ebene, nämlich diese, ja, ich sag mal, Ingenieursebene mit hinzu? Wie empfindest du das?
Sicher, klar, wenn du dich mit der Technik beschäftigst und gerade halt mit diesen Details, ist das, glaube ich, wie mit allem. Wenn du den Film dann guckst, dann siehst du auf einmal genau wieder diese Details, die gehen nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ist klar. Mhm. Das ist so, wenn du, sind ja immer so diese Easter Eggs, die irgendwo oder Filmfehler oder sowas, die, wenn die mal rausgehauen werden, du guckst sie dir an und du guckst dann den Film und dann siehst du sie immer.
Aber empfindest du das als Bereicherung oder ist es etwas, was dir die Magie der Illusion nimmt? Wie siehst du das?
Nee, also ich habe weiterhin Spaß an den Filmen. Ja, die Illusion nimmt das, klar, Illusion ist nicht mehr da. Gut, Ü50, da gehen die Illusionen langsam flöten.
Oder kommen irgendwann wieder.
Aber der Spaß, nein, der Spaß am Film und einfach das, was sie geschafft haben 1977, da auf die Leinwand zu zaubern, was du dir heute noch gut angucken kannst. Das ist schon etwas, was ich immer wieder ja klasse finde. Ja.
Ja. Ich finde es sehr spannend, diese Parallele, die du gerade beschreibst, weil das haben wir im Rüstungs-, also mit wir meine ich jetzt die Leute, die sich mit Rüstung intensiv beschäftigen, ja eigentlich auch. Also wenn ich mir angucke, jetzt sind ja die ersten Screens oder die ersten Bilder vom Endor-Set geleakt, wo man die ersten Charaktere, zum Beispiel die ersten Stormtrooper sieht, und schon gehen in allen Foren, in allen WhatsApp-Gruppen, schöne Grüße an der Stelle hier ans Scarif Beach Resort, geht die Diskussion los, der Squad-Leader hat jetzt das im Vergleich zu dem und so weiter. Also da werden die Rüstungen hoch und runter analysiert. Yeah. Und genau diesen Detailblick haben wir im Rüstungsbereich ja auch. Und ich finde es spannend, dass bei dir im Astromech-Bereich genauso ist, ne?
Ja, natürlich. Also du guckst ja halt eben diese Details an. Ja, das ist schon wahr. Ja. Aber wir waren ja bei der Bedeutung eigentlich von R2 für die ganze Reihe. Und es gibt ja eigentlich noch so ein bisschen was Trauriges eigentlich, ne? Was so eine so eine Klammer ist, die R2 ja eigentlich bildet, ne? Beim Ganzen. Er ist ja bei der Geburt von Leia direkt mit dabei. It's a go. Also er steht da quasi so nebendran und guckt zu, ja, und er ist auch bei ihrem Tod, steht er am Bett.
Goodbye, dear princess.
Okay. Also er ist immer anwesend eigentlich, ne? Er schließt da auch ja, so ein Kreis mit, ja, fand ich auch schön, dass sie da eigentlich drauf geachtet haben. Mhm. Und ja, das war eigentlich so meine größte Panik, weil wir vorhin eigentlich von BB-8 gehabt haben, ne, wie die Sequels rauskamen und ähnlichem. Da war eigentlich auch so die größte Hoffnung, hoffentlich ist er überhaupt noch mit dabei. Hoffentlich ist er nicht ersetzt worden quasi durch so eine Kugel, ja, die dann halt eben mehr hip ist und ähnlichem, ja, und sagt, wir brauchen noch so einen alten R2, ne? Im Ganzen. Und das da war natürlich schon irgendwo ein großer Stein, der vom Herzen gefallen ist, dass man sagt, ja, er ist noch mit dabei, er bleibt auch mit dabei, ja. Und
ja, ist ein schöner.
Der auch im Heldentod sterben können, wer weiß es nicht.
Ja, ja, richtig. Ist auch ein schöner Punkt, den du ansprichst, ne, dass vielleicht auch die Akzeptanz von BB-8 größer ist, aufgrund der Tatsache, dass R2-D2 mit dabei ist. Ne? Also, dass er eben nicht ersetzt wurde. Dass BB-8 jetzt eben nicht in die Fußstapfen treten sollte, sondern dass er ein zusätzlicher Charakter ist aus dem Astromech-Bereich.
Ja, dadurch, dass es leider letztendlich noch die beiden Protagonisten ja irgendwo gab, noch aus der alten Welt quasi und der neuen halt eben. Ja. Dann BB-8 gehört halt eben zur neuen Generation und tritt auch mit ihnen auf, und das ist auch genau richtig so letztendlich. Und R2 macht das halt eben noch mit seinen Leuten quasi. Ja,
sehr schön.
Bis zum Schluss, ja, und hat so seine Aufgaben letztendlich, die er erfüllt, ja, bis hin halt eben ja zum Retten vom Gedächtnis von C3PO.
Ja, richtig. Also hat das Ganze sehr rund gemacht, ne? Und sehr, sehr schön. Okay.
Ja, oder hat schon einige Jahre umbuckelt seitdem, das darf man nicht vergessen.
Ja, stimmt.
Er ist schon alt.
Ja. Gut, ich würde sagen, lass uns doch langsam mal auf das Technische eingehen. Nämlich, lass uns darüber sprechen, wie man sich überhaupt so ein Astromech baut. Und da bist du ja, wie gesagt, der perfekte Ansprechpartner für. Bevor wir das allerdings tun, machen wir eine kurze Pause.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, ne?
Eigentlich habe ich diesmal gar nichts groß hier für den Werbeblock. Ich wollte ihn aber nicht rausnehmen, weil ich wie ihr den Watto sein Cousin so mag.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Werbung vorbei.
Dann lass uns doch mal in deine Astromechs beziehungsweise in den Bau der Astromechs einsteigen. Wie hat das genau bei dir begonnen, als du gesagt hast, so, jetzt lege ich los, jetzt baue ich mir einen Astromech?
Ja, es hat mit einer Katastrophe angefangen.
Gott.
Ja. ja, wirklich, also ich hatte ja schon erzählt, ja, letztendlich war ja so dieses ins Hirn reinfressen, ne, man kann einen ferngesteuerten Astromech bauen. War einfach nur die Idee da, so, und durch den, wie gesagt, auch familiären Hintergrund und auch das, was ich auch sonst so im Modellbau gemacht habe, das war nicht unbedingt dieses, ich kaufe etwas fertig oder the box und schmeiße es einfach in die Luft oder lass es fahren oder sonst was, sondern es war eigentlich immer so dieses Selbstbauen. Ja, wie kann man was machen? Also ein Bild sehen, am besten natürlich irgendwie einen Plan bekommen, wo irgendeine Bemaßung drauf ist oder was ähnliches, und dann da draus quasi dann sein Modell bauen. Und aber aus den eigenen Möglichkeiten. Ne? Und dann hat man natürlich versucht, oder ich habe damals versucht, mit den Möglichkeiten, die ich gesehen habe, da etwas zu bauen. Das heißt also, ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man irgendwie wie machen, ja, wie groß ist er ungefähr? Und hatte damals noch keine Ahnung vom Arthur Builders Club. Ja, und das ist erst recht auch nicht, dass es in Deutschland eine Community gibt, die sich damit beschäftigt, mit dem Bau, sondern habe erstmal ja geguckt, ja, wie kann man den irgendwie nachbauen. Und dachte man so, ja, Styropor ist leicht, ja, das ist also so das Material, mit dem man bestimmt ganz gut bauen kann, und hatte mir dann eine 50 cm Halbkugel gekauft und dann auch eine 50 cm im Durchmesser Tonne quasi. Also die hat auch jemand angeboten dementsprechend, sodass man da selbst nicht mehr schneiden oder irgendwas dran musste, sondern das war natürlich dann so gerade Styropor, was schon irgendwie in Form gebracht ist. Naja, zumindest hatte ich da im Bau angefangen, habe mich also weiter da erkundigt, dann bin ich auch irgendwann mal auf die Arthur-Bilder gestoßen, in der Tat. Und da ist es eigentlich auch Sitte eigentlich, dass man ein Bautagebuch anfängt.
Ja, lass uns kurz erklären, was die Arthur-Bilder sind. Vielleicht kennen ja die ein oder anderen.
Genau, also das ist ja letztendlich das Wichtige. Also jeder, der sich eventuell dafür interessiert, so etwas zu bauen. Es gibt eine weltweite Gemeinschaft eigentlich der Arthur-Bilder. Die ist 1999 schon gegründet worden eigentlich. Damals von einem Australier, Dave Everett heißt er. Das war halt eben so, ne, es hat damals halt eben diese Prequels haben angefangen. Das heißt, der Hype um Star Wars ging wieder los. Und das ist ja auch so diese Entstehungsgeschichte der 501. der Rebel Legion und halt eben auch der Arthur-Bilder. Alles so 97, 98, 99, irgend sowas in dieser Kante ist das ja alles wieder entstanden. Diese Arthur-Bilder, die erreicht man unter astromech.com. Das ist die internationale Seite vom Arthur Builders Club. Und in Deutschland gibt es zwei Seiten. Das ist einmal astromech.de und dann die droidbuildersgermany.de. Das sind auch zwei Foren, die man sich halt eben deutschsprachig austauschen kann. Aber die Pläne und Ähnlichem, also alles das, was man tatsächlich eigentlich zum Starten braucht, die findet man im internationalen Forum. Also in dem .com hatte ich, glaube ich, gesagt. Stimmt nicht, .net ist es.
Okay. So oder so, wir werden die beiden Links, die du gerade genannt hast, auf jeden Fall mal in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, liebe Leute. Wenn ihr euch also dafür interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wir richten natürlich an der Stelle auch schöne Grüße raus an die astromech.de bzw. .com und an die Droid Builders. Und wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, und wie gesagt, ich habe dann angefangen, so dieses Bautagebuch zu schreiben. Und habe dann berichtet letztendlich, wie ich da rangegangen bin. Und ja, dann kam schon so, ach ja, ist ja mal ein interessanter Ansatz, ja, also mal ein anderer, ne, so als den man normalerweise wählt, weil ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt mich zwar angemeldet, habe aber noch keinen anderen Baublog oder Baubericht halt eben dementsprechend irgendwie gelesen und mich auch noch nicht richtig eingelesen, wie baut man eigentlich wirklich. Ja, das kam dann so parallel eigentlich damit. Aber man fängt an, eigentlich mal so zu bauen, und dann dachte ich mir, naja gut, okay. Jetzt bist du dabei, jetzt probierst du den erstmal in dieser Art und Weise zu bauen, wie dann so langsam die Erkenntnis durchgesickert ist, nee, eigentlich baut man den ganz anders. Ne? Und okay. Jetzt warst du aber dabei, ne? Dann dachte man so, okay, komm, probier's einfach mal weiter. Und
war das die Katastrophe, die du eingangs meintest?
Ja, die kommt jetzt.
Oder quasi, kommt noch, okay.
quasi. Denn ich konnte irgendwann nachts nicht mehr abschalten, nicht mehr schlafen. Wenn das Problem letztendlich war, so ein R2 besteht aus gefühlten 1000 Einzelteilen. Und jedes Einzelteil, wenn du das versuchst, klar kannst du es natürlich wirklich einzeln nachbauen. Aber mein Antrieb war gegebenenfalls, irgendeinen Deckel von irgendeiner Shampooflasche oder ein Überraschungsei oder weiß ich nicht was quasi zu entfremden. Zu sagen, also die Form, ja, dieses schon vorgeformte Plastikteil oder irgendwas ähnliches, das kann ich verwenden für. Ne? Und eben weil es so viele Teile sind, hat es hier nicht mehr aufgehört zu arbeiten. Also welches Teil man jetzt irgendwie nehmen kann. Egal, wenn du einkaufen warst, du hast in jedem Regal nur noch nicht mehr nach dem Produkt geguckt, sondern nur noch, was für ein Deckel oder was für eine Form kann ich für was verwenden. Okay. Und hast nachts im Bett gelegen und es ging nicht mehr abschalten.
Ja, und das ist ja Hirnfasching 3000 dann.
Oh, schlimm war das. Das war wirklich schlimm. Da habe ich gesagt, also musst du auch irgendwo mal die Reißleine ziehen, ja, und sagen, das geht so nicht mehr. Ja, und und dann habe ich parallel angefangen, eigentlich den Dome zu bauen. Und der Dome besteht ja aus, also hat ja diese Platten, die farbigen Paneelen letztendlich, die da ja drin sind. Und auch dieses Radarei, was vorne drauf sitzt. Das habe ich alles gebaut gehabt, alles wunderbar. Es hat alles soweit funktioniert gehabt. Das heißt, er war soweit fertig zum Lackieren. Ist ja Styropor, insofern empfindlich zu lackieren. Und da habe ich extra besonderen Grundierung genommen und habe die dick und fett da drauf gesprüht, ja, damit da auch nichts passiert. Fing dann an zu lackieren mit Silber, logischerweise. Und da kommt ja erstmal die silberne Grundlackierung unten drunter dann quasi. Ja, und was macht dieses Silber? Es frisst sich in das Styropor rein.
Oh nein.
Noch und nöcher, es hat es aufgelöst. Ja, es war die Wonne. Ja, also es war eine total Katastrophe eigentlich. Und das hat letztendlich dann auch den abrupten Cut bewirkt, neben dem, dass ich ja gesagt habe, okay, also es hört sich jetzt sehr billig an alles, ne, das Ganze. Aber ich glaube, ich war damals schon, weil ich fing auch an, natürlich mit dem Antrieb zu experimentieren. Und ich hatte mich damals bei ferngesteuerten Panzern umgesehen. Ne, weil es ist ja so das Naheliegendste. Wird ja gesteuert quasi mit, genauso wie sich ein Kettenfahrzeug bewegt, ne, mit links-rechts Antrieb und der Turmdrehung quasi, ne, von so etwas. Also da habe ich gedacht, ja, wenn du so eine Steuerung, so ein Modul nimmst und auch die den Antrieb davon irgendwo zweckentfremdest, dann könntest du das in diesen R2 damit reinbauen. Das war aber alles zum Scheitern verurteilt. Und letztendlich waren wir damals schon, ich glaube, bei 400 Euro oder sowas, ja, die ich da sag's mal aus der heutigen Sicht für Schrott ausgegeben habe, für nichts. Ja, es war einfach alles nur nicht, es war mehr wie provisorisch. Ja, war nichts Zweites. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, ist ja Schluss. Also wenn du sowas bauen willst, dann baue es richtig.
Das heißt, bist du dann umgeschwenkt auf Baupläne oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es für den R2 dann Baupläne?
Ja, ne, also das ist genau das, was man halt eben auf astromech.net findet. Ja, das ist, da sind die Blueprints letztendlich. Das war das Schöne eigentlich, die damaligen Atu-Bilder, die hatten dann Zugang bekommen halt eben auch zu den Originalen. Ja, also neben dem, dass sie sich natürlich das Gleiche gemacht haben, wie die Rüstungsbauer auch, über einzelne Screenshots und Ähnlichem dann versucht, sich da anzunähern oder Bemaßungen zu machen oder Ähnlichem. Damals hatten quasi auch ein paar Atu-Bilder halt eben letztendlich wirklich den Zugang zu den Originalen bekommen und hatten die vermessen. Das heißt, es gibt exakte Pläne von jedem einzelnen Bauteil vom R2, die über dieses Forum letztendlich, wenn man sich dort anmeldet, auch frei zugänglich sind, ja, kosten nichts, sondern die sind ja dafür da, letztendlich um eine Standardreferenz zu bieten. Ja, das ist ja genau der Vorteil eigentlich, also es ist egal, wie du ihn baust, da kommen wir ja dann auch noch dazu, zu den unterschiedlichen Materialien und Möglichkeiten, wenn er fertig ist, ja, dann soll er letztendlich gleich sein. Das heißt, du kannst, egal ob einen edlen Alu oder halt eben einen 3D-gedruckten, ja, wie jetzt ganz aktuell, wenn du die nebeneinander stellst, wenn sie fertig sind, sollst du ja letztendlich keinen Unterschied sehen. Ja, sondern er soll ja als hoch sein, fertig.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Was gibt es denn für Bauweisen eines Atus oder eines Astromechs?
Wie ich angefangen habe, war die 3D-Druckerei noch so in den Kinderschuhen. Das heißt, da gab es eigentlich nur drei wesentliche Möglichkeiten, ihn zu bauen. Also das eine ist, dass sich jemand extrem viel Arbeit gemacht hat und hat Pläne gemacht, die man sich auch runterladen kann. Und die Pläne sind wie ein Riesenpuzzle. Das heißt, jedes einzelne Bauteilchen ist vorgezeichnet und diese das kann man quasi ausdrucken. Ich glaube, es kostet so um die 150 Euro, diese ganzen Pläne auszudrucken, die klebt man quasi auf eine Polystyrolplatte drauf in vorgegebener Dicke. Also ist eigentlich 3 mm oder 1 mm, das ist mit dem man arbeitet. Weißes Kunststoffmaterial, was man super quasi wie die Revell-Flugzeuge, ne, so oder was ähnliches halt mit diesem Modellbaukleber kleben kann, das verschweißt sich, hält bombig, wird auch relativ stabil, also gerade 3 mm ist schon richtig stabil. Und dann wird Stückchen für Stückchen für Stückchen, also aus, ich weiß nicht, wie viele Teile es sind, Tausende, wirklich, ja, entsteht so ein R2. Ja, der wird da Stück für Stück für Stück zusammengebaut. Ja, das Einzige, was da nicht gebaut werden kann, das ist der Dome selbst. Das ist mir so das Herzstück eigentlich.
Weil der so rund ist, ne?
Ja, weil er halt eine ganz, ganz spezifische Form hat, ne, eine spezifische Breite. Ja, es ist halt, sind halt eben nicht die 50 Zentimeter, die man da so annimmt oder sowas, ja, sondern es sind halt, glaube fast 46,3 oder sowas. Ja, es ist halt eine genaue Bemaßung, die er hat. Und er ist vor allen Dingen keine Halbkugel. Ja, es ist eine, die ist etwas nach oben gezogen, so ein bisschen eierig, ja, ganz leicht. Ach, und das ist eine ganz spezielle Form, die muss halt eben extra hergestellt werden. Ja, aber die gibt es im Kunststoff auch, also tiefgezogen, wie man das von den Rüstungsteilen her auch kennt. Ja, so genauso gibt es die letztendlich auch, die Dome, die angeboten werden. Und das ist also so die, sag mal, die günstigste Variante, wie man ihn bauen kann. Und
die Polystyrol-Variante.
Und in der Tat hat das auch ein EPA, die hat es zusammengebaut. Das ist auch ein ganz toller Baublock. Also wer den mal sucht auf astromech.de oder bei den Droid Builders, das ist der Dietmar. Der hat quasi hier so die Referenz eigentlich auch geschaffen durch seinen Baubericht. Aber der das auch ganz fein nochmal beschrieben hat, wie er das baut. Da sieht man, wie so ein Kunststoff R2 entsteht. Ja, das ist so quasi die günstigste, die Variante, die aber natürlich auch nicht die allerstabilste ist. Also ne, ist logischerweise ist Kunststoff, es ist insgesamt leicht und es arbeitet auch noch ein bisschen. Und das war nicht so meins. Ja, ich wollte ihn ein Stück massiver haben und ich arbeite auch gern mit Holz. Und deswegen gibt es zweite Variante eigentlich noch, die auch sehr viele bauen. Das ist die sogenannte Mixbauweise, ja, indem man also wirklich ganz verschiedene Materialien halt eben miteinander kombiniert. Der Frame, also der Körper letztendlich im Innenaufbau und auch die Beine und Füße sind aus Holz. Kann man entweder das Holz direkt lackieren, was die Beine angeht, da muss man halt dementsprechend vorarbeiten, oder ich verkleide die quasi dann mit dem dünn, also mit 1 mm Polystyrol, was dann drumherum kommt. Was man letztendlich mit diesem Holzrahmen macht, es gibt quasi die Haut, die Skins von einem R2 gibt es in Aluminium, oder man macht sie halt eben auch aus diesem Polystyrol. Also so habe ich es gemacht bei meinem. Mit was man das also nachher verkleidet, das ist beim Mixed relativ egal. Also auch, ob man ihm jetzt einen Polystyrol-Dom aufsetzt oder halt eben einen Aluminium-Dom. Also man kann da wählen. Das ist halt einfach gemixt. Okay. Ja, und das ist so die mittlere Preisklasse quasi, in der man sich da bewegt. Und dann kommen wir halt eben zu den Edlen. Ja, das sind halt eben
ganz die Alu. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Wenn du sagst mittlere Preisklasse, worüber reden wir?
Also sagen wir ungefähr. In dem günstigen Bereich, also man muss ja immer davon ausgehen, was muss er können? Also das ist ja auch so das, was ich eigentlich immer sage. Also ich weise auch auf meiner Homepage auch immer eigentlich darauf hin schon mal, dass man sich ganz viele Ausgangsgedanken machen muss eigentlich, bevor man tatsächlich mit dem Bau anfängt. Das eine ist ja auch, was muss er können? Also brauche ich wirklich einen, der fährt, also der voll ferngesteuert ist, oder möchte ich den für was ganz anderes bauen? Also wir haben einen, das weiß ich, der hat den für als Gehäuse für seinen Tower, für seinen Computer verwendet. Oder baut sich eine Bar rein oder weiß ich nicht was, ja. Also letztendlich, ich habe ein Standmodell, der steht also auch nur auf zwei Füßen oder sowas, ja, und er steht in der Ecke und soll gut aussehen. Ja, also es muss ja nicht unbedingt quasi das rollende, piepsende, blinkende Teil sein, ja, was ferngesteuert ist
und noch
eine Zusatzfunktion hat, sondern der kann ja ganz rudimentär sein. Aber auch da bewegen wir uns halt eben ganz schnell so in einem Bereich, sag mal, da geht's bei 500 vielleicht Euro los. Wenn er ferngesteuert ist in diesem reinen Kunststoffbereich, muss man schon so mit 1500 Euro
kommt man ein. Doch so viel.
Ja, weniger wird man kaum rumkommen, ja, in dem Bereich. So diese Mixed gehen, je nachdem, was du halt eben verbaust. Ja, wenn du ein Aluminium-Dome nimmst, das ist halt schon so ein Herzstück. Allein sowas kostet halt eben schon Geld. Ja, da braucht man nicht drum rumreden. Das ist wie ein Helm. Ja, was man kauft, ja, und klar, wenn du einen Bader-Helm heute kaufst, fertig lackiert und alles, dann hast du einen Tausender.
Ja, absolut, ja.
Genau. Bezahlst, ja, also insofern, klar, wird immer so gesagt, R2 bauen ist so teuer. Ja, gibt auch noch anderes, was halt eben sehr teuer ist. Aber so ein Dome ist halt eben schon ein Herzstück und der kostet roh, halt eben so ein Aluminium-Dome. Er kostet in Amerika, glaube ich, also die amerikanische Variante, da gibt es zwei verschiedene. Der kostet, glaube ich, $490. Ja, das heißt, du hast also dann nochmal Porto und Zoll und bis er dann tatsächlich bei dir ist. Das ist auch ein sogenannter Hydro-Dome, nennt er sich. Also kommen wir jetzt schon ziemlich ins Detail. Ja? Ich weiß nicht, ob wir jetzt das schon machen sollen.
Denn ja, wir machen keine komplette Bauanleitung. Das wäre auch das über, ich sag mal, über, genau, ja, über einen Podcast zu schwierig. Das kann man wahrscheinlich eh nicht nachvollziehen. Gerade bei so.
Ja, genau, genau. Der ist einfach glatt. Ja, der ist glatt, ja, von seiner Oberfläche her, weil halt hier eben Aluminium quasi in eine Negativform mit gigantischem Wasserdruck gepresst wird. Ja, also ich glaube 60.000 PSI oder sowas waren das, ja, die das Aluminium verformen. Ja, grundsätzlich muss man auch sagen, ein R2-Dom besteht immer aus zwei Halbkugeln quasi. Also es sind ja keine Halbkugeln, aber aus zwei Teilen, nämlich einmal dem Inneren, der ist quasi geschlossen, und dem Äußeren, der diese ganzen Einschnitte und diese ganzen Paneele hat. Also das, was wo man drauf guckt. Und diese Einzelpaneele quasi, die werden per Laser ausgeschnitten. Eigentlich schon, das heißt, der Dom kommt schon in einem Zustand, dass nur noch an ganz, ganz kleinen Stegen diese einzelnen Paneele hängen. Die schneidet man dann noch weg, feilt es quasi dann noch weg, dass man die nicht mehr sieht und befestigt sie dann letztendlich auf dem inneren Dom. Ja, der bildet dann quasi die Stütze innen drin. Oder macht sie als Klappe oder wie man auch immer. Ne? Also da sind ja die Möglichkeiten unbegrenzt. Ja, und ein Dome, den es in Deutschland zu kaufen gibt und auch von Lee Towersea, auf den können wir vielleicht nachher, oder werden wir bestimmt nochmal eingehen, in England hergestellt, das sind so, wie eigentlich die Originaldome waren. Die haben die Spinlines drin, das heißt, das ist ein gedrücktes Material. Muss das vorstellen, das ist eine rotierende Aluminiumscheibe, die über einen Holzrohling, also in einer Positivform, drüber gedrückt werden. Es rotiert und dann mit einer Rolle und festem Anpressdruck wird diese ehemalige Scheibe quasi immer mehr über diese Form drüber gepresst. So ist auch der Urdom praktisch mal entstanden und die ist mein Favorite. Ja, also ich habe nur diese Dome, find die viel schöner als die glatten. Weil man halt eben diese Spinlines, ja, diese Riefen vom diesem Drücken, die sieht man eben.
Vom Drücken, ja, und von diesem Rotieren wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, ja. Und das ist das, was man so in der Oberfläche da noch mit drin hat und das, was es auch so mit ausmacht.
Ich möchte mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, die du gefühlt jetzt irgendwie vor 3 Minuten schon gesagt hattest, aber ich wollte dich nicht schon wieder unterbrechen. Du hattest am Anfang gesagt, dass bevor man mit dem Bau beginnt, soll man sich entscheiden, was hat man eigentlich damit vor. Das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil die ja offensichtlich alles Weitere danach mit entsprechend beeinflusst. Nicht nur das Budget, sondern auch den tiefen Grad der Details, die man verbaut. Also möchte man ein reines Standmodell, möchte man ein fahrendes, ein piepsendes, ein funktionierendes, ein komplett mit Sensorik oder Robotik oder was auch immer, ich weiß nicht, wie man das alles so nennt, ausgestattetes Modell, das ist sicherlich eine Erkenntnis, da wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich dessen bewusst werden muss, bevor man mit dem Bau anfängt, damit man nicht während des Baus irgendwie sich verrennt. Ne?
Genau, also das sind wirklich die Sachen, drüber klar machen, was möchte ich, wo möchte ich hin. Ja. Und das zweite, ganz, ganz Wichtige ist letztendlich, sich mal in den Spiegel zu gucken, ganz ehrlich zu sein und sagen, was kann ich, was für Möglichkeiten habe ich. Ah, okay. Ja, also ich kann quasi, es ist unsinnig, wenn ich in der Zweizimmerwohnung irgendwo im 28. Stock wohne, zu sagen, ich baue jetzt so eine Mixbauweise mit viel Holz und Dreck und allem möglichen, wenn ich keine Möglichkeit habe, quasi irgendwo in der Werkstatt zu arbeiten.
Wahrscheinlich recht große Teile sind und recht viele und man deswegen du produzierst, auch einfach große Ressourcen braucht.
Ne? Du produzierst eine Menge Dreck und du brauchst eine Menge Werkzeug. Und auch das ist so ein Teil. Und obwohl ich eigentlich sehr viel Werkzeug gehabt hatte und wie gesagt, eigentlich auch schon einiges an Erfahrungen im Holzbau, alle möglichen anderen Bereiche, war das eigentlich auch so etwas, was am Anfang ins Geld ging, weil man merkt permanent, Mensch, das Werkzeug könntest du noch gebrauchen von den Einzelteilen, also Tausende von Schrauben und sonst irgendetwas, ja, mal ganz abgesehen. Aber es kommt ein Werkzeug, ein Ding nach dem anderen dazu und man sagt, ey, das wäre jetzt noch nicht schlecht, ja. Und das sind immer so Anschaffungen, klar, die hast du dann, ja, fallen dann beim zweiten Astromech dann nicht mehr so ins Gewicht, aber beim ersten Mal, wenn du anfängst, sind das halt eben Kosten, die damit einhergehen.
Als wir über die Bauweisen gesprochen haben, ich glaube, eine haben wir noch ausgelassen. Ne?
Ja, also, genau, Aluminium. Ja, richtig, das Edle, das ganz, ganz Edle. Und Aluminium ist natürlich etwas, das sind heute auch natürlich die Film-R2s, die sind alles Alu-Droiden, auch letztendlich der Ur- R2, da waren auch schon viele, viele Aluminiumteile dabei. Damals ist allerdings auch noch mit Glasfasern gearbeitet worden teilweise. Heute quasi so ein Voll-Aluminium-R2, der geht quasi jenseits der 10.000. Ja, das muss man sagen, denn das, also jeder, der sich was anderes vormacht, also es sei denn, man ist wirklich gelernter Metallbauer, Zerspannungstechniker und ähnlichem, der also quasi in der Lage ist, sagen wir mal, eine CNC-Maschine so zu programmieren, zu machen, dass ich quasi auch jedes Teil selbst irgendwo aus einem Stück Aluminium selbst fräsen und herstellen kann.
Ist ja, das oder natürlich den Zugang dazu zu haben, ne?
Das ist ja eine andere Ausgangsbasis. Dann weiß ich nicht, wo die Preise liegen, aber diese Preise deswegen so hoch, weil letztendlich man fast jedes Teil zukaufen muss. Ja, und das schafft man natürlich über diese einzelnen Runs, also heißen die. Muss ja vorstellen, letztendlich auf unter astromech.net gibt's in dem Forum quasi immer wieder die Möglichkeit, einzelne Teile zu erwerben. Ja, gibt's natürlich auch teilweise frei, dass Leute schon eigene Internetseiten irgendwo haben und Einzelteile anbieten, ganz klar. Aber da ist natürlich der zentrale Marktplatz quasi, in dem immer wieder Teile angeboten werden, aber natürlich nicht in einer unbegrenzten Menge. Also es ist kein Einkaufsladen, dass ich da jetzt hingehen kann und sage, ja, so, ich hätte gerne jetzt drei davon, packt mal eigentlich eine mit, ja, ist nicht, sondern man muss quasi immer warten, wann wird was hergestellt. Ja, also jetzt genau dieses Stück, was ich da brauche, gibt es das halt eben jetzt mal irgendwann demnächst. Ja, also musst du dir vorstellen, wie jetzt, sagen wir mal, so im 501. Forum so ein Patch, der aufgelegt wird, ein Coin, sonst irgendetwas, da wird Interesse gesammelt, ja, und dann bestellst du so und dann wird das einmal gemacht und dann war es das erstmal wieder für ein halbes Jahr oder sowas da dran. Und das führt dazu, dass man natürlich nicht jederzeit an jedes Teil drankommt. Also es dauert sehr, sehr lange, sich die teilweise zusammenzusammeln. Und die Einzelteile sind sündhaft teuer. Das muss man halt auch wirklich sagen. Ja, also das Alu ist was sehr Edles. Es sieht toll aus. Ja, man sieht es auch direkt. Also natürlich, wenn du einen reinen Kunststoff-R2 und ein Voll-Aluminium-R2 nebeneinander stellst. Ich habe vorhin gesagt, man soll den Unterschied nicht sehen, aber natürlich, den sieht man.
Klar. Ja, gerade wenn man auch einen Detailblick dafür hat. Ne,
Das ist das schon. Und deswegen gehen auch viele diesen Weg, sagen dann, weil nur Aluminium tatsächlich halt diese Aluminium-Optik hat. Deswegen gehen auch viele halt eben diese teure Variante und kaufen sich dann auch viele Teile, die zumindest dann nachher noch Silber sind, dann halt eben auch in Aluminium und verbauen die dann irgendwo nochmal mit.
Und dann gibt's die vierte Variante, das nanntest du ja anfangs, der 3D-Druck. Kommt es, also das klingt ja eigentlich prädestiniert für so ein Projekt wie ein Astromech, weil man mit dem 3D-Druck alles Erdenkliche auf der Welt sich selber bauen kann. Kommt das immer mehr 3D-Druck oder ist das etwas, wo du sagst, nee, die meisten bleiben dann doch eher bei den klassischen Bauweisen?
Es kommt immer mehr, muss man sagen. Also von den Bauten, die man so ein bisschen verfolgen kann, klar, nimmt das zu. Ich glaube, ganz, ganz viele laufen gar nicht mehr über die Foren. Aber man muss halt eben auch sagen, viele, glaube ich, gehen da sehr, sehr blauäugig an so eine Geschichte ran. Also neben dem, dass die meisten von uns natürlich keine große 3D-Druckerfahrung haben. Ja, also die sagen dann einfach nach dem Motto, ja, ich bestelle mir für 400 Euro so einen China-Drucker und ich schmeiß dann, ja, ich ziehe mir diese ganzen Dateien runter, ja, und dann werfe ich den Drucker an und drei Wochen später steht mein R2 dann da. Das ist ja nicht so. Es gibt jetzt eine Katie, die 12, die ist von einem 15-Jährigen, Schweizer gebaut worden, als Schülerprojekt, als 3D-Druck. Und steht momentan in einem Museum, wird ausgestellt und da gab es so ein Schildchen quasi, was man so sieht eigentlich, wie viel Zeit und Material und Ähnlichem da drin steckt. Da stehen was von 3050 Arbeitsstunden, die da drin stecken, von 480 Einzelteilen, die da gedruckt werden. Letzten Endes, wenn man nicht gerade einen Drucker hat, der jetzt ein Druckbett von 50x50 hat, ne, da würde ich jetzt sagen, könnte man den Dome und den Body und alles so weitestgehend in einem drucken. Aber ansonsten muss man das Ganze aus Einzelteilen zusammensetzen. Ja, und das machen natürlich dann eben auch die meisten und jeder, der schon mal 3D gedruckt hat, weiß, ich habe immer diese Rillenstruktur an der Oberfläche. Ja,
genau.
Die willst du nicht haben. Ja, will man nicht haben.
Spachteln, schleifen.
Und die wegzukommen.
Ja. Ja, oder Fillern, schleifen.
Das ist die Hülle. Also ich also es ist überhaupt nicht mein Ding, muss ich auch sagen. Also ich habe ja auch einen Sand Trooper von der 501. Und hatte mir da ein Kit geholt von einem T21 Blaster.
Ja, also die große 3D, dicke Wumme.
Die dicke Wumme, dachte ich, die passt gut zum Sand Trooper. Und, hatte jetzt also mir dieses Kit geholt und kommt ja auch aus ganzen Einzelteilen roh gedruckt und du hast diese Oberfläche und ich fing an, zwei Teile davon, die Schulterstütze und auch das Mittelteil, mit Spritzspachtel und Schleifen und Spritzspachtel und Schleifen und das Ganze, ich glaube, viermal habe ich es gemacht. Ja, und bis es mal langsam quasi eine glatte, homogene Oberfläche gehabt hat, so wie ich sie haben wollte. Und irgendwann habe ich die Nerven verloren und habe gesagt, das ist nicht meine Welt. Ja, also das will ich nicht, ja. Und ich habe mir jetzt nachher quasi auch wieder mit meinen Mitteln aus Holz und Plastik und allem selbst gebaut. Ich finde besser, schöner, ja, als quasi so ein 3D-Druck irgendwo sein kann. Und vor allem, es spart mir keine Zeit. Es ist einfach nur wahrscheinlich habe ich jetzt länger dafür gebraucht, als ich jetzt für diese Bearbeitung vom 3D-Zeug gebraucht hätte. Aber die Arbeit, die da hinten dran steckt, und wenn ich an die vielen Details von einem R2 denke, und auch gerade die ganzen Paneele. Wenn du da auf der 2 drauf guckst, dann siehst du ja überall Rillen, ne? Überall Nuten und sowas. Mhm. Das ist das, was ihn ja ausmacht, die Oberfläche eigentlich davon, ne? Und diese Rillen, die haben quasi eine Breite, so runde 1,5 Millimeter sind das. Und das kannst du nicht schleifen, sowas.
Mhm. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Ich finde das so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das, genau wie du sagst, man muss da natürlich auch realistisch sein und man darf da nicht illusorisch rangehen. Wenn ich mir jetzt überlege, wirklich ernsthaft 480 Einzelteile aus einem 3D-Drucker nachzubearbeiten mit Füllspachtel und Schleifen und so weiter, da wirst du ja verrückt. Das macht auch gar keinen Spaß. Also da verliert man doch spätestens, also verliert man doch relativ schnell wahrscheinlich irgendwann den Spaß an dem Projekt.
Es gibt eine große Community, die das gerne macht. Und den will ich das auch gar nicht absprechen. Aber natürlich, ja, weil es gibt immer mehr 3D-gedruckte R2s. Ja, und, aber es sind natürlich auch noch andere Dinge. Ein 3D-Druck ist ein 3D-Druck. Das heißt, auch die Festigkeit von sowas. Letztendlich sind es immer einzelne Layer, die übereinander gedruckt werden. Ja, und jetzt stell dir vor, du hast halt eben so einen Dome gedruckt oder du hast diesen ganzen Body gedruckt und irgendeiner dieser Layer, dieser 0,1 oder 0,2 Millimeter Schichten quasi, hat nicht so gehalten, wie sie soll. Und dann fällt dir das Ding genau da auseinander. Okay. Ja, weil du hast ja keine andere Stützstruktur, du hast nur dieses Material. Du hast nicht nochmal einen Holzrahmen da innen drin, ja, und hast ja jetzt irgendwie nur die äußere Hülle gedruckt, ja, damit du dir das die Filigranarbeit vielleicht von den Skins sparst oder sowas, sondern es ist ja nun mal ein Material. Ja, und ja, also da braucht man schon viel Ahnung, glaube ich, davon, vom 3D-Druck letztendlich, um das auch gescheit hinzubekommen.
Ja.
Und hast noch eine Menge Nacharbeit. Was letztendlich, glaube ich, wenn du einen Strich drunter machst, dir jetzt in einem Vergleich zu einem Polystyrolbau oder halt eben so einer Mixbauweise letzten Endes keine Zeit einspart.
Okay. Und wir wollen natürlich den Leuten, die das 3D-Druckverfahren anwenden, natürlich das auch nicht absprechen, um Gottes Willen.
Nein, weil jeder
baut das ist richtig, genau. Und das, ja. Und du berichtest ja jetzt von deinen Erfahrungen und von dem, ich sag mal, auch mit dem Hintergrund, den du hast, gerade aus dem Modellbau kommt, macht das natürlich Sinn, dann vielleicht auf die Mixbauweise zu gehen, weil das natürlich auch Werkstoffe sind, die man schon kennt, wo du schon Erfahrung hast und so weiter. Aber genauso gibt es auch natürlich weitere Möglichkeiten des Bauens. Und wie gesagt, wir wollen da nicht irgendwie werten oder das absprechen oder wie auch immer. Das hat gute Gründe und du hast ja deine Gründe geschildert, warum du dich für deine Bauweise entschieden hast. Eine Frage habe ich noch bezüglich aller vier Bauweisen. Kann man denn Dinge wie Elektronik und Motorik und so weiter mit allen vier Bauweisen realisieren oder gibt es, keine Ahnung, statisch oder weiß ich nicht, stabiltechnisch irgendwelche Unterschiede, wo man sagt, okay, also jetzt Dinge wie sich einen drehenden Dom oder sowas, das geht jetzt beispielsweise nur bei 2 von 3 oder wie auch immer.
Nee, realisieren kann man alles. Also die 3D-Drucke sind dafür ausgelegt letztendlich, dass er komplett ferngesteuert ist. Ja, also bis hin auch zur Beweglichkeit einzelner Klappen, ja, die ich zum Beispiel bei meinem gar nicht realisiert habe. Aber da ist zumindest schon mal alles möglich, muss nicht. Ne? Aber von der Möglichkeit ist das zumindest schon mal geschaffen. Okay. Alle anderen sind natürlich dann, hängen an dir quasi, wie du sie baust. Und das sind diese Gedanken quasi, die du dir irgendwo im Vorfeld teilweise machen musst, logischerweise. Ja, es hängt immer wieder daran, was kann ich. Ne? Also es sind immer so die Unterschiede zwischen den eigentlichen Bauern, also diesen Modellbauern, die wirklich alles und jedes quasi versuchen, irgendwie selbst zu machen. Und tatsächlich, aber auch das will ich nicht absprechen und auch nicht negativ werten, sowas. Und denen, die sagen, nein, ich möchte jedes einzelne Teil irgendwo kaufen. Ja, ja. Ich möchte mir den zusammenkaufen, quasi in irgendeiner Art und Weise und dann nachher zusammenbauen. Und das bedingt natürlich, wenn du sowas machst, dass alles in irgendeiner Art und Weise genormt ist. Ja, im Alu-Bereich ist das natürlich viel größer. Ja, diese Normungen, als wie es in sonst irgendetwas ist. Ja, während dieser Polystyrolbau, der ist von der Grundart her natürlich auch schon so, dass er zum Beispiel für die Füße, für den Antrieb natürlich auch schon etwas vorsieht, wie das Ganze dort verbaut werden kann. Mhm. Ja, wie also tatsächlich dann Motor untergebracht werden kann und das Antriebsrad und wie das halt eben letztendlich dann funktioniert. Und da muss man sich aber dann halt eben trotzdem genau halt eben diese Baublocks angucken, um dann zu sehen, okay, wie wird es letztendlich dann realisiert oder wie genau mache ich dann halt eben die Domdrehung und ähnlichem, was brauche ich da halt eben noch dazu. Und das sind die Parts, weswegen es sich immer wieder lohnt, diese Baublocks zu lesen. Also lieber ganz viel Zeit, und das habe ich auch gemacht nachher. Also bevor ich mit dem eigentlichen Bau gestartet bin, habe ich dann fast 3 Monate nichts anderes gemacht, wie gelesen. Mich erstmal in diese Materie eingelesen. Und dann mal wirklich zu gucken, was entsteht da so langsam bei mir quasi? Also wirklich, was kann ich, was für Voraussetzungen habe ich, wie möchte ich den nachher einsetzen? Ja, was ist so mein Ziel eigentlich, wo will ich hin? Und in dieser Zeit hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich ihn genau so gebaut habe, wie er ist. Und auch heute nach der Zeit ist er noch genauso das, was ich eigentlich haben möchte und für die Einsätze, für die er da ist.
Super, jetzt haben wir sehr viel über die allgemeinen Bauweisen gesprochen und die notwendigen Entscheidungen, die du anfangs meintest. Wie sieht es denn mit den vielen Anbauteilen aus, die so ein R2 hat?
Genau, das sind so die Parts, die auch schwer selbst zu bauen sind. Sag mal, also auch der Part, also wenn ich mich selbst auch vielleicht wirklich als Bauer sehe, also nicht unbedingt derjenige, der tatsächlich jedes Teil dazu kauft, wie ich gesagt habe, gibt es aber eine ganze, ganze Menge Teile am R2, die man von außen quasi sieht. Ja, also gerade die Beine haben enorm viel, sei es also die Knöpfe, die oben in der Schulter sitzen, Shoulder Buttons, ja, wie sie heißen, oder halt eben auch das Zentralstück der Schulter. Die Booster Cuffer, wenn du dich erinnerst, quasi ein R2 kann ja auch fliegen, ja, wissen wir ja. Genau. Das sind die auseinanderklappen quasi, wo dann innen drin das Triebwerk rauskommen. Und es sind eine ganze, ganze Menge Anbauteile, die von außen quasi draufgeklebt sind, ja, die montiert sind. Und das sind alles Teile, die dann gegebenenfalls auch je nach Geldbeutel, wie gesagt, aus Aluminium halt eben entweder gekauft werden müssen oder halt eben, und das ist das, was eigentlich auch sehr weit verbreitet ist letztendlich, das sind Resinengussteile. Das heißt, eben Leute hin und sagen, ich mache mir einmal nach genau den Plänen halt eben ein Positivteil, mache mir eine Form, ja, und aus dieser Form kann ich aus Resin halt eben immer wieder Abgüsse machen und habe dann exakt genau das Teil, was man braucht. Ja, ja.
Und so sieht man immer wieder Parallelen zwischen den verschiedenen Bereichen, die jetzt Astromech-Bau bzw. Cosplay. Wir reden über ähnliche Verfahrensweisen, wir reden über 3D-Druck, wir reden über Resinguss. Also das ist ja auch im klassischen Rüstungsbau, ist es ja auch ganz, ganz weit verbreitet, oder Blasterbau oder was auch immer.
Genau, also auch diese Teile, logischerweise, können natürlich auch 3D gedruckt werden, die gehören da auch dazu, zu dem Ganzen. Bei meinem
oder Alu gefräst oder was auch immer.
Ja, genau, also das hat man ja auch. Die Parts, ja. Und das ist der Part, also bei meinen sind es alles Resinteile. Ja, das sind eine ganze Menge. Also wenn man bei mir mal in den Baubericht reinguckt, kann den jedem nur empfehlen, der mal möchte. Ich glaube, ich habe über 500 Bilder da drin. Also ja, da kann man sich tot gucken, ja, an jedem einzelnen kleinen Bauschritt oder Teil. Ja, und ich habe auch ganz viele zugeschrieben. Das Bautagebuch kann man auch runterladen als PDF. Nochmal, wer möchte, ja, quasi, der kann sich das auch angucken. Ja, ich habe mir eine Homepage gebaut eigentlich, weil ich hatte immer so ein bisschen Problem mit den Foren. Muss ich sagen. Also ich mag Foren nur begrenzt, weil sie unübersichtlich werden, ganz einfach. Ja. Das heißt, wenn man so als Rookie irgendwie reinkommt und dann wird man erschlagen und hat keine Ahnung, wo man was findet. Ja. Immer so das Gleiche. Und deswegen habe ich mir eine Homepage aufgebaut, die nennt sich lukas-r2d2.de.
Die werden wir natürlich verlinken in die Folgenbeschreibung, liebe Leute. Könnt ihr direkt draufklicken und alles, worüber wir jetzt sprechen. Wir können natürlich gar nicht, ihr merkt es ja selber, wir können gar nicht so tief ins Detail gehen, dass wir uns wirklich jedes einzelne Bauteil vornehmen. Ist einfach zu groß, zu komplex, dieses Thema. Das wäre, guckt da unbedingt beim Andreas auf die Homepage. Da könnt ihr euch das, genau wie er gerade gesagt hat, alles ganz genau anschauen.
Genau, und ich habe versucht, auf dieser Homepage quasi genau die Fragen, die mir eigentlich so als Anfänger da durch das Hirn geschossen sind, zu beantworten. Also dass, wenn man da drauf geht, letztendlich irgendwo genau diese kleinen Hilfestellung gedanklich bekommt. Also was muss ich denken? Welche Entscheidungen habe ich? Welche Möglichkeiten gibt es? Kurze Infos darüber, was gibt es, wie wir jetzt gesprochen haben, Bauweisen und Ähnlichem, aber auch Bezugsquellen, ja, die vielleicht in einem Forum nicht irgendwo auftauchen, weil man ja sagt, okay, man will jetzt nicht irgendeinen Hersteller oder sonst irgendetwas machen, sondern ich habe einfach gesagt, wo habe ich mein Zeug her? Ja, wo sind Sachen, wo habe ich gute Erfahrungen mitgemacht? Wo gibt es zum Beispiel LEDs, ja, diese 3 mm LEDs, die sind was Besonderes, reden wir vielleicht gleich drüber.
Mhm. Genau, wenn wir ums Thema Elektronik
weltweit fast oder nur ein Anbieter oder sowas, ja, dass nicht die Sucherei immer wieder von vorne losgeht.
Ja, genau.
Das, weil es hat jeder das gleiche Problem irgendwo da dran, der mit so etwas anfängt. Und wenn man irgendeine Frage mit möglichst schnell irgendwo beantworten kann oder sich nachlesen kann, ja, dann denke ich, hat das irgendwo einen Vorteil. Ja, noch dazu habe ich mir auch angewöhnt, quasi, also diese Seite auch als eigene Erinnerung quasi zu benutzen. Das heißt, da habe ich zu jedem Troop, den wir bislang gemacht haben, von jedem Event, wo wir waren, auch kleines Bild, kleinen Text drunter, damit es auch so für mich einfach so eine Erinnerung ist, Mensch,
sehr cool.
Ja, dann warst du da, das hast du schon alles gemacht und es ist schon irre, was in der Zeit alles passiert ist und was man gemacht hat. Ja,
bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich sehr gespannt drauf.
Also da gibt es auch Hinweise letztendlich, was diese Anbauteile angeht. Ne?
Und, klasse, toll, dass du das aufgebaut hast, ne? Weil gerade dieses Thema Lesen, Recherchieren im Vorfeld, das nimmt ja unfassbar viel Zeit. Und wenn man jetzt mal die Zeit, die jeder investieren würde, der sich damit das erste Mal auseinandersetzt, wenn man die Zeit mal addieren würde überall, dann kommt ja unfassbar viel Zeit zusammen. Und wenn man das aber ein bisschen reduzieren kann, indem man das, so wie du es toll aufgebaut hast, da eine zentrale Anlaufstelle hat, die vielleicht zusätzlich zu den Foren eine tolle Inspirationsquelle sein kann, dann ist es ja großartig.
Ja. Und ein Anbauteil hat ja eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Du meinst den Motivator?
Nein, der Motivator taucht nur bei einem, bei einem R5-Modell auf.
Ja, genau.
Da sind ja vielleicht bei denen, den Part haben wir noch gar nicht angesprochen, dass es ja nicht nur R2-Modelle gibt, sondern ja auch noch andere da dran. Ja. Nee, es ist ein Anbauteil, das letztendlich ich weiß nicht, ob es von Anfang an so gedacht war. Nee, ist es eigentlich, kann es nicht gewesen sein, so weit kann George Lucas nicht gedacht haben. Er hat sich eigentlich erst mit den Prequels rauskristallisiert, eigentlich die Nähe zu Anakin und später Darth Vader. Die er hat, denn ist ja so, wir hatten es vorhin angesprochen eigentlich, R2 ist ja gebaut worden, um das nochmal zu haben, quasi 33 vor der Schlacht von Yavin, das ist so sein Baujahr. Mhm. Ne? Dann war er ja eigentlich auf Naboo im Einsatz, ne? Und dann mit Amidala oder Padme dementsprechend dann unterwegs. Und nach ihrem Tod ist er dann eigentlich übergegangen zu Bail Organa, dann zu Leia dementsprechend dann und war mit ihr unterwegs, ist dann auf Naboo eigentlich zu Anakin gekommen. Ja, und zwar damals ja noch als kleiner Kerl, und wir erinnern uns vielleicht noch, als Anakin in diesen gelben Naboo-Fightern da gesessen hat, quasi, da hat R2 schon hinter ihm gesessen und hat ihn da mitbetreut, mitgesteuert, wie auch immer, navigiert oder sonst etwas mehr mit bei. Und dann beginnt so eine kleine Reise ja eigentlich von Anakin und R2. Und klar, in dem Moment, wo sich Anakin in Darth Vader verwandelt, ja, bricht das Ganze und ja, R2 hat natürlich mit Darth Vader dann nichts mehr zu tun. Mhm. Aber ein einziges Anbauteil letztendlich hat heute quasi noch so eine Erinnerung da dran, und zwar, das sind die Coinslots, die vorne dran sind. Wenn du auf ein R2 drauf guckst, dann siehst du ja so 6 in einer Reihe übereinander liegende, herausragende Teile, die Münz von Münzautomaten, wo man so Geld reingeschmissen hat. Deswegen heißen die Coinslots.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Die wurden da verbaut, und 3 davon hat Vader auf seiner Chessbox.
Chessbox,
genau. Das sind die identischen Teile. Das sind.
Ach was, guck an.
Ja.
Das ist ja krass. Stimmt, jetzt sehe ich die Coinslots, genau. Witzig.
Ne? Das also ist echt krass. Ich wette, diese Brücke, die kann damals keiner gedacht haben oder ähnliche mehr. Mhm. Die Verbindung jetzt vom kleinen Anakin und seinem R2 quasi und dann hin zu Vader. Aber ist witzig, ne? Also das ist das Teil, was sie damals halt in der Tat mehrfach verbaut haben. Und das ist ja der Part, in der Tat sind diese Anbauteile, das zeichnet ja eigentlich viel, viel aus. Es wurde ja immer irgendwo auf dem Schrottplatz irgendwas gesucht, und dann dementsprechend verbaut. So ist ja das Teil, was unten drunter liegt, so ein silbernes, das nennt sich Coin Return und stammt in der Tat auch aus einem Automat, weil das Wechselgeld wieder rausgefallen ist.
Ne? Sehr witzig. Ja. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Szene auf Canto Bite, wo einer der Casino-Besucher BB-8 mit Coins vollgestopft hat. Also vielleicht findet sich da auch dieses Thema Coin wieder.
Das kann gut sein, dass ich es da noch mitgenommen habe.
In der Tat, ja. Aber also schönes Detail. Toll, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ja.
Sehr cool. Das sind eine ganze Menge Anbauteile letztendlich, die, wie gesagt, bei mir aus Resin sind. Nachher sind sie lackiert. Man sieht es, wie gesagt, eigentlich auch immer, was Silber ist, was irgendwie lackiert ist, weil nur Alu wie Alu aussieht. Es ist halt so, natürlich auch von der Art und Weise, wie man R2 baut, was für einen Look er nachher bekommen soll. Es ist eine riesengroße Hürde letztendlich, die manche nicht schaffen zu überschreiten. Das muss man auch wissen. Da muss man stark sein im Leben. Wenn R2 fertig ist, dann ist er fabrikneu. Ne? Dann ist er weiß.
Mhm.
Und dann musst du ihn dreckig machen.
Ja, weathern.
Und dieses Weathering, das bringen manche nicht übers Herz. Kann ich verstehen, weil man hat dieses glänzende, wie frisch aus dem Laden stehenden Astromech da vor sich stehen. Aber R2 ist dreckig. Ja, das ist halt so. Auch die Konturen, das, was ich angesprochen habe, diese 1,5 mm Nuten, die überall quasi die ganze Oberfläche überziehen. Wenn da Dreck drin hängt, dann ist das auch viel kontrastreicher. Das heißt, wenn du
ein Foto kommt besser rüber.
wenn du ein Foto von einem R2 machst, dann hast du das immer ganz schnell, also siehst du diese Oberfläche voll mit Paneelen. Mhm. Während meine Katie ist sauber. Mhm. Und wenn du ein Foto von ihr machst oder auch, ich habe sie ja momentan quasi so als Hintergrundbild von mir, du siehst es, da ist eine ziemliche Überbelichtung drin und dann siehst du keine Kontur mehr. Du siehst nur noch weiß. Mhm.
Genau, und wie das aussieht, liebe Leute, das seht ihr zum Beispiel auch auf dem Folgenbild von dieser Folge. Da habt ihr nämlich den R2-D2 und Katie, beide nämlich im Folgenbild. Und da könnt ihr euch genau anschauen, die Unterschiede zwischen einem gewetterten und nicht gewetterten Droiden.
Genau, also da sieht man die, zum Glück sieht man da die einzelnen Paneele tatsächlich also auch noch ganz gut. Hat natürlich eventuell auch einen Grund damit, dass Katie ja mal eine andere Farbe gehabt hat.
Genau, lass uns gleich drauf einsteigen. Wir wollen nämlich noch einen großen Part, bevor wir auf das Thema deine beiden Droiden eingehen, nämlich nochmal besprechen, den ich glaube, den auch sehr viele Leute interessieren. Und das ist das ganze Thema Elektronik, Motor, Fernsteuerung und so weiter. Also wie baut man eigentlich so ein, oder wie erfüllt man so einen Droiden mit Leben?
Genau, also da gibt es wie immer ganz verschiedene Möglichkeiten. Also für die, die gerne, wie gesagt, etwas fertig kaufen, da gibt es tatsächlich einen Elektronikbaustein quasi, der alles beinhaltet, der also ganz, ganz viel steuern kann. Also neben der tatsächlichen Fahrtelektronik halt eben auch die Elektronik zum Steuern von Klappen zum Beispiel, von der Dome-Bewegung und ähnlichem. Und auch das kann über eine App gesteuert werden. Ach, übers Handy, okay. Also die Möglichkeit gibt es, wobei, da muss ich sagen, nicht die Fahrt, also nicht die Fahrregelung, aber alles andere, alle anderen Funktionen, also öffnen der Arme. Ja, es gibt also genug R2-Bauer, die tatsächlich auch diese ganzen Paneele, die am Dom sind, die also auch diese blauen, die, wo jedes einzelne Panel aufklappbar ist. Mhm. Ja, also das, was man ja sieht letztendlich, also wenn R2 in Episode 6 vor dem Bunker getroffen wird, auf Endor. Da gehen alle Klappen auf. Er schreit, er fängt an zu rauchen, ja, und alle Klappen gehen auf. Also diese Möglichkeit, dass sich diese Klappen bewegen, die müssen natürlich über jeden, da muss immer ein Servo, quasi so ein Servomotor an jede einzelne Klappe dran. Das steuert diese App zum Beispiel. Also okay. Das gibt es, da gibt es Leute, die sich natürlich ganz viel Gedanken gemacht haben, halt eben im Vorfeld und die da Möglichkeiten geschaffen haben. Und das kann man quasi übernehmen, so weit. Dann gibt es Unterschiede eigentlich, was so die Steuerung an sich angeht. Da gehen so ein bisschen die Geister auseinander. Also die Modellbauer, wo ich ja sage, also ganz, ganz viel in Deutschland kommen halt ja von dem normalen, klassischen Modellbau. Denen ist es sehr mulmig, wenn sie die viele Amerikaner sehen. Da ist es sehr weit verbreitet, die in R2 quasi mit einem PS4-Controller steuern sehen. Ja, das funktioniert oft halt eben tatsächlich über eine Bluetooth-Verbindung oder ähnlichem, die aber auch nicht so stabil sind. Das ist immer so der Horror, den man hat. So ein R2 ist nicht leicht. Also meiner zum Beispiel, der wiegt fahrfertig quasi um die 50 Kilo. Ui, okay. Und wenn 50 Kilo in Bewegung sind, ja, ein Aluminium-Droide, der geht auch mal Richtung 100 Kilo, wenn die in Bewegung sind und du kannst sie nicht mehr steuern, ja, das willst du nicht erleben, dass du gegen irgendein Kind stößt oder dass da irgendetwas passiert mit. Ja, das ist also etwas, wo in der deutschen Atu-Bilder-Gemeinde quasi so weitestgehend eigentlich man sich drüber einig ist. Also da nimmt man die sichersten Übertragungstechniken, die es gibt. Das sind halt eben die eigentlich die 2,4 Gigahertz-Techniken, wie sie im ganz normalen Modellbau verbreitet sind.
Okay, und kein Bluetooth.
Kein Bluetooth halt eben, also wenn dann mal zur Übertragung halt eben der Töne zum Beispiel, das mache ich auch, ja, also wenn Handy halt eben die Töne an ein Bluetooth-Modul schicken, ja, was dann nichts anderes als ein, ja, wenn du irgendwo einen Bluetooth-Lautsprecher halt eben hast, ja, so deine Boombox, nichts anderes ist das quasi auch. Aber diese Steuerung quasi der Fahrtmotoren, der Fahrtregler, das ist so ein Part, das sollte eigentlich durch eine sehr, sehr stabile Möglichkeit der Fernsteuertechnik realisiert werden und auch der Möglichkeit, dass wenn das Signal mal abreißt, das nennt sich Failsafe, dass dann die Regler auch auf Null gehen.
Okay.
Ja, und dann nicht einfach irgendwie im Gas verharren oder sonst etwas, ja, sondern genau, dass dann halt ganz klar ist, was macht R2 dann quasi in dem Moment, wo eine Verbindung abreißen sollte.
Verstehe.